Guten Morgen, denen, die ich noch nicht persönlich begrüßt haben bis jetzt. Und ich will noch mal beten. Herr Jesus Christus, ich bin froh, dass du weißt, dass wir schon ein bisschen in einer speziellen Zeit stehen. Und du hast deinen Jüngern auch Wehen vorausgesagt für diese Zeit, kurz bevor du wiederkommst. Und ich weiss es nicht, ob das auch eine von diesen Wehen ist, aber dass du irgendwann einmal zurückkommst, das ist garantiert. Und ich bitte dich jetzt, hilf uns, dass wir uns mit dem Thema auseinandersetzen können. Und red du ganz persönlich zu jedem Einzelnen. Hilf uns, dass wir das aufnehmen, was dir wichtig ist. Amen. Ich weiss nicht, wie das bei euch abläuft, wenn ihr Besuch bekommt. Bei uns geht das dann etwa so, wenn wir auf eine bestimmte Zeit jemanden erwartet. Dann schauen wir natürlich schon darauf, dass es einigermaßen sauber und aufgeräumt ist bei uns daheim. Meine Frau überlegt sich dann immer, was sie am Besuch auftischen soll. Und darum ist dann in der Küche schon alles Mögliche zum Essen parat und der Tisch ist gedeckt. Wir geben uns wirklich alle Mühe, dass wir dann rechtzeitig parat sind, bis der Besuch kommt. Und meistens gibt es dann eben noch so eine dumme Zeit, wo man eigentlich nichts mehr rechts kann anfangen. Weil der Besuch jede Minute könnte kommen, lohnt es sich nicht mehr, ein Buch für ihn zu nehmen. Man getraut sich nicht einmal, nach kurz aufs WC zu gehen. Oder auch für ein kurzes Telefon ist es schon fast spät. Und darum läuft man dann wie der Eisbär im Zoo zwischen der Stube, der Küche und dem Fenster, wo auf die Strasse rausgeht, hin und her. Die leere Zeit, in der man nichts mehr rechts anfangen kann, die geht dann umso länger, je mehr dass sich der Besuch verspätet. Und es ist dann manchmal wie eine Erlösung, wenn man dann sieht, wie der Besuch in der Garage-Einfahrt auftaucht. In der Bibel werden wir gläubig aufgefordert, bewusst auf Jesus zu warten und parat zu sein, bis er wiederkommt. Jesus selber hat seine Jünger versprochen, er komme, um alle Gläubigen zu sich in den Himmel zu holen. Und seit 2000 Jahren warten jetzt all die, die an Jesus glauben, darauf, dass er wiederkommt. Jesus hat zu dem Thema, wenn man sich auf die Wiederkunft kann vorbereiten, seinen Jüngern ein Gleichnis erzählt. Und ich lese jetzt den Predigtext aus Lukas 12, 35 bis 40. Könntest du noch einblenden? Ja. Haltet euch bereit und sorgt dafür, dass eure Lampen brennen. Seid wie Diener, deren Herr auf einem Fest ist und die auf seine Rückkehr warten, damit sie ihm sofort aufmachen können, wenn er kommt und an die Tür klopft. Glücklich zu preisen sind die Diener, die der Herr wach und bereit findet, wenn er kommt. Ich sage euch, er wird sich einen Schurz umbinden und sie zu Tisch bitten und er selbst wird sie bedienen. Vielleicht kommt er spät in der Nacht oder sogar erst gegen morgen. Wenn er sie dann bereit findet, wie glücklich sind sie da zu preisen. Ihr könnt gewiss sein, ein Hausherr, der wüsste, in welcher Stunde der Dieb kommt, würde nicht zulassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. So sollt auch ihr ständig bereit sein, denn der Menschensohn kommt zu einem Zeitpunkt, an dem ihr nicht damit rechnet. Wo Jesus zum ersten Mal in die Welt gekommen ist, ist er als Retter, als Messias, als Erlöser zu uns gekommen. Wenn Jesus zum zweiten Mal kommt, dann kommt er alle Gläubigen, also all die, die an ihn glauben, zu sich in den Himmel abholen. Und das zweite Kommen von Jesus, das ist im 1. Thessalonicher, Kapitel 4, 16 und 7 so geschildert. Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen. Ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in den Wolken emporgehoben. dem Herrn entgegen und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Der Text schildert die sogenannte Entrückung und es ist da relativ nüchtern geschildert, wie das Ganze abläuft. Aber wenn man sich mit dem befasst und mal darüber nachdenkt, was da genau abläuft, dann machen wir uns von unseren Gedanken, aber wirklich vorstellen, was da passiert, kann man sich nicht. Das übersteigt unsere Fantasie. Jesus komme selber aus dem Himmel uns entgegen, ein Erzengel rufe einen Befehl und eine göttliche Posaune dröhne. Also wie das tönt und aussieht, ich weiß nicht, wie ich mir das vorstellen kann. Ich bin sicher, in dem Moment, wo es so weit ist, erstarrt das Leben auf dieser Welt für einen Moment. Es steht alles still. Was dann passiert, das verschreckt die Menschheit zutiefst. Wenn Jesus wiederkommt und die Gläubigen zu sich abholt, dann ist das ein Ereignis, wo die ganze Menschheit miterlebt, mitüberkommt. Und niemand kommt raus, was jetzt da passiert und was das soll bedeuten. Die ganze Welt steht dann für einen kurzen Moment still. Dann aber kommt Bewegung in die Toten, die im Glauben an Jesus gestorben sind. Sie auferstehen und gehen ins ewige Leben in den Himmel ein. Und alle Gläubigen, die dann auf der Erde leben, entschweben den Wolken entgegen und gleichzeitig auch Jesus entgegen. Das ist ein Vorgang, den ich mir nicht vorstellen kann. In dem Gleichnis, das Jesus seinen Jüngern erzählt, werden wir aufgefordert, uns auf das Ereignis vorzubereiten. Wir sollen parat sein und wachen, heisst es. So, dass wir nicht überrascht werden, wenn Jesus wiederkommt. Und es ist natürlich schon die ganz grosse Frage, die da im Raum steht, was heisst denn das, wachen und warten, bis er wiederkommt? Wie müssen wir uns dann verhalten, dass wir richtig auf die Wiederkunft von Jesus vorbereitet sind? Es stellt sich auch die Frage, müssen wir diese Aufforderung tatsächlich noch ernst nehmen heute? Ich meine, jetzt sind schon 2000 Jahre vergangen, seit Jesus das seinen Jüngern verkündet hat. Und Jesus ist bis heute noch nicht zurückgekommen. Es scheint uns doch eher unwahrscheinlich, dass gerade wir die Generation sollen sein, die live miterleben kann, wie Jesus da zurückkommt. Ist die Aufforderung zu wachen und parat zu sein, bis er wiederkommt, ist die überholt? Hat sich Gott das eventuell anders überlegt in der Zwischenzeit? Nein, mit jedem Tag, der vergeht, kommen wir dem Tag, wo Jesus wiederkommt, um 24 Stunden näher. Und es kann jederzeit so weit sein. Es gibt keine Prophetien, die noch erfüllt werden müssen, dass Jesus zurückkommen könnte. Das ist alles erfüllt, er könnte wirklich jederzeit wieder zurückkommen. Und im Predigtext steht ja auch, so sollt auch ihr ständig bereit sein, denn der Menschensohn kommt zu einem Zeitpunkt, an dem ihr nicht damit rechnet. Dass uns der Tag nicht zu einem persönlichen Debakel wird, gibt es eine wichtige Voraussetzung. Nämlich Voraussetzung, dass wir überhaupt an Jesus glauben. An Jesus glauben heisst, überzeugt sein, dass wir in Jesus ewige Leben haben. Wer sich die Sünde und die Schuld vor Gott durch Jesus Christus vergeben lässt, der kommt Frieden über mit Gott. Es heisst, dass Gott alle die, wo Jesus in ihr Leben aufgenommen haben, zu seinen Kind macht. Und alle die Kinder, die von Gott wie eine Art adoptiert sind, die werden dann von Jesus abgeholt, wenn er wiederkommt. Der Schritt, Jesus in sein Leben aufzunehmen, ist darum so wichtig, weil wir eben im Voraus genau nicht wissen, wann er wiederkommt. Es ist möglich, dass nochmal 2000 Jahre vergehen, bis Jesus auftaucht und die Gläubigen zusammensammelt, oder es kann heute noch der Fall sein. Ob du jetzt live erlebst, wie Jesus wiederkommt, oder ob du vorher stirbst, deine Zukunft ist so oder so besiegelt. Wenn du an Jesus glaubst, gehst du ins ewige Leben ein bei Gott im Himmel. Wer aber nicht an Jesus glaubt, der kommt an einen Ort an, wo er die Ewigkeit trennt, von Gott muss verbringen. Und das ist kein Ort, wo jemand hin will. Die Bibel nennt das die Hölle. Und darum ist der Entschluss an Jesus glauben so entscheidend wichtig. Gegen Ende Juli hätten ja eigentlich die Olympischen Spiele in Tokio sollen anfangen. Wenn jetzt nicht der Coronavirus dazwischen kommt, jetzt ist es halt um ein Jahr verschoben. Bei den Olympischen Spielen ist es ähnlich wie in unserem Glauben. Für den Glauben muss man eine Entscheidung treffen, dass man im Himmel dann dabei sein kann. Für die Olympiade muss man sich qualifizieren. Und alle Spitzenathleten, die in Tokio dabei sein wollen, die müssen in ihrer Disziplin bestimmte Limiten erfüllen. Anfang Saison geht es darum, um alles in der Welt die Limiten zu schaffen. Und wer die Limiten erfüllt hat, der weiss, dass er dann an den Olympischen Spielen dabei sein kann. Jeder Leichtathlet, der die Limiten geschafft hat, der kann sich dann gemütlich zurücklehnen und in Ruhe abwarten, bis sein Wettkampftag da ist. Oder? Nein, eben nicht. Wenn er die Limiten geschafft hat, dann fangen die Vorbereitungen für die Olympiade erst richtig an. Unsere Megasprinterin, Mushinga Kambunji, die weiss ganz genau, dass es erst dann so richtig losgeht, wenn sie die Limiten geschafft hat. Ihren Trainer stellt ihr dann einen Trainingsplan zusammen, der garantieren soll, dass sie genau an ihrem Wettkampftag auf dem Höhepunkt für ihre Leistungsfähigkeit ist. Ihr Mentaltrainer wird periodisch mit ihr zu einem Gespräch zusammenkommen. Die Ernährungsberaterin stellt ihr einen Plan zusammen, was sie wann essen soll und was sie definitiv aus dem Menüplan herausstreichen soll. Und auch die Physiotherapeutin, die wird bis zur Olympiade fast zu seiner täglichen Begleiterin. Mal abgesehen davon, dass die Sportlerin selber ja will, ein möglichst positives Resultat erreichen, erwartet auch Trainer und Betreuer, dass sie ihr das Allerbeste gibt. Und schließlich startet Mushinga Kambunji nicht nur für sich selber, sie startet in einem gewissen Sinn auch für unser Land. Und auch da sind die Erwartungen sehr gross. Und da können wir uns jetzt fragen, was hat jetzt die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele mit dem Gleichnis zu tun, das da Jesus seinen Jüngern erzählt hat? Mit dem Gleichnis, wo es ja darum geht, zu warten und zu wachen, bis Jesus wiederkommt. Ich kann es vorwegnehmen, es geht um Prioritätensetzung. Die Athleten, die konzentrieren sich voll und ganz auf den olympischen Wettkampf. Sie verzichten auf alles, was sie ihrer Leistungsfähigkeit könnte behindern. Und so sollen wir unsere Prioritäten auf Jesus ausrichten, bis er wiederkommt. Der Paulus schreibt im 1. Korinther 9, Vers 24, ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es wie der siegreiche Athlet. Lauft so, dass ihr den Preis bekommt. So wie sich der Sportler mit jeder Muskelfaser dafür einsetzt, dass er den Wettkampf gönnt, so sollen wir Einsatz zeigen in unserem Glaubensleben. Mit dem Vers will der Paulus nicht sagen, dass nur der eifrigste Christ von Gott geehrt und sozusagen Goldmedaille überkommt. Vielmehr will er den Christen zu Korinth sagen, sie sollen mit der gleichen inneren Einstellung ihren Glauben leben, wie der Sportler, der ernsthaft um den Sieg kämpft. In seinem Gleichnis schildert uns Jesus folgende Situation. Der Herr vom Haus ist fortgegangen. Er ist zu einem Fest eingeladen. In der Lutherübersetzung steht sogar, es sei ein Hochzeitsfest gewesen. Und so ein Fest kann lang gehen. Da weiss niemand, wenn das Fest fertig ist. Niemand weiss, wenn der Hausherr zurückkommt. Und darum wissen die Diener auch nicht, wenn es so weit ist. Das kann mitten in der Nacht sein oder es kann sogar erst gegen den Morgen sein. Ist alles möglich. Weil seine Diener nicht wissen, wenn der Hausherr zurückkommt, wartet und wachet geduldig und konzentriert, bis es so weit ist. Ich lese nochmal die Vers 35 und 36. Haltet euch bereit und sorgt dafür, dass eure Lampen brennen. Seid wie Diener, deren Herr auf einem Fest ist und die auf seine Rückkehr warten, damit sie ihm sofort aufmachen können, wenn er kommt und an die Tür klopft. Für die Diener heißt es Folgendes. Der verantwortlich ist, dass das Licht brennt, wenn der Hausherr zurückkommt, der hat dafür zu sorgen, dass die Öllampe im Haus nicht ausgeht. Vielleicht hat er auch eine Handlampe dabei, die er mitnimmt, wenn er periodisch sogar vor das Haus schaut, ob er nicht irgendwo schon seinen Herr sieht, den Herr kommen. Er will es einfach nicht verpassen, seinem Herr Türen aufzuschliessen, wenn er kommt. Und er will parat sein mit dem Licht, dass sein Herr nicht im Dunkeln steht, wenn er zu Hause ankommt. Wenn nämlich das Licht im Haus ausgeht, dann könnte der Diener nicht einfach einen Schalter umstellen und dann wäre alles wieder hell. Bei der Öllampe müsste er zuerst Öl nachfüllen, wenn sie ausgegangen sind. Er müsste den Tuch zurückschneiden, dass sie da anfangen zu rauchen. Und um die Lampe anzünden, hat er nicht einfach das Feuerzeug oder das Zündhölzchen parat. Er müsste wahrscheinlich mit zwei Feuersteinen versuchen, Funken zu schlagen, bis wieder ein Feuer entsteht. Und für das braucht er viel zu viel Zeit, da wäre er nicht parat, wenn sein Herr dann wirklich auftaucht. Ein anderer Diener ist parat gestanden mit einem Kübel Wasser und einem Lumpen, um seinem Herr gerade den Staub von den Füßen zu waschen, wenn er ankommt. Der Koch hat im Voraus nicht gewusst, ob sein Herr noch Durst oder Hunger hat, nach einem langen Marsch auf dem Heimweg. Und darum hat er immer etwas parat gehabt, wo er seinem Herr gerade hätte auftischen können. In dem Gleichnis geht es darum, dass die Diener jeden Moment parat gewesen sind, dass sie ihrem Herr hätten dienen können. Sie haben nicht nebenbei mit einem Auge und einem halben Ohr darauf geachtet, ob es auch könnte sein, dass der Herr bereits wieder zurückgekommen ist und bereits im Haus ist. Nein, sie haben ihrem Herr richtig gehend abgepasst. Sie haben nicht miteinander gejasset. Sie haben nicht diskutiert miteinander. Sie sind nicht einmal auf die Idee gekommen, sie könnten ein kleines Nikoli machen. Nein, sie haben alles daran gesetzt, ihren Einsatz nicht zu verpassen. Sie haben sich voll darauf konzentriert, ihrem Herr zu dienen, wenn ihr Dienst verlangt wird. Und sie haben darauf geachtet, dass der Hausherr sein Haus in bester Ordnung vorfindet. Auf all ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse haben sie verzichtet. Die sind auch müde gewesen vom langen Tag und wären sicher ganz gern gegangen zu liegen. Aber nein, sie haben am Dienst für ihren Herr erste Priorität eingeräumt. Was heisst das jetzt für uns? Wie sieht das aus, wenn wir sollen warten und wachen, bis Jesus wiederkommt? Ich glaube, es geht auch da bei uns darum, wie wir in unserem Leben Prioritäten setzen. Um das geht es. Die USA gilt ja als das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Aber ich glaube, dass wir in unserem Land da nicht hinten anstehen. Auch wir leben doch in einem Land, wo es so viele Möglichkeiten gibt, wie wir unser Leben gestalten können, was wir aus unserem Leben machen können. Und die Freizeit nimmt einen sehr grossen Teil von unserem Leben ein. Und da gibt es fast unendliche Möglichkeiten, was man alles kann unternehmen. Also gut, jetzt sind wir ein bisschen eingeschränkt durch den Coronavirus, aber sonst in unserem Alltag, der hoffentlich wieder kommt, ist das so. Wir haben so viele Möglichkeiten. Noch nie sind auch Ferienangebote in einem Hotel samt Flug so billig wie heute. Und Billigangebote, die haben bereits wieder angefangen von der Airline. Weil heute das ganze Jahr praktisch ausverkauft ist, leben wir in einem Einkaufsparadies. Wenn wir unsere Freizeit zu Hause verbringen wollen, dann holen wir die Unterhaltungsindustrie einfach zu uns heim und schauen fern oder gamen. Wir leben wirklich in einem Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Und genau da liegt doch Gefahr. Nämlich Gefahr, dass wir uns vom Warten auf Jesus und vom Wachen ablenken lassen. Dass alles andere so wichtig wird, dass unser Glaube regelrecht verhungert. Was heisst das jetzt? Heisst das, dass wir von lauter auf Jesus warten und wachen, nicht mehr dürfen in die Ferien gehen, nicht mehr dürfen Fernsehen schauen? Eigentlich auf alles müssen verzichten, was Freude und Vergnügen macht. Dass wir praktisch aufhören müssen leben. Nein, das kann sicher nicht heissen. Warten und wachen heisst für mich, dass die Erwartung, dass Jesus jederzeit könnte wiederkommen, einen festen Platz in meinem Alltag einnimmt. Mit der Wiederkunft von Jesus sollen wir uns beschäftigen und auch fest damit rechnen. Das heisst, dass wir, ja, ich würde sagen, täglich einmal darüber nachdenken, was denn Jesus von uns erwartet auf den Tag an, wenn er wiederkommt. Wie soll bis dann unser Leben aussehen? In was für einem Zustand wird Jesus uns antreffen, wenn er zurückkommt? Gott hat einen festen Plan mit unserer Welt. Und der Plan, der ist fix und der Plan, der ist schon fertig gewesen, bevor die Welt geschaffen war. Und der Plan läuft jetzt seit ein paar tausend Jahren ab und niemand kann Gott von dem Plan abbringen. Gott hat sich mit dem Adam und dem Eva und der Eva als Gegenüber geschaffen, und zwar nach seinem Ebenbild. Aber Adam und Eva, die sind aus dem Ebenbild rausgefallen durch den Sündenfall. So wie die Menschheit dann zahlreicher geworden ist, hat auch das Böse Überhand genommen. Dann hat Gott das Volk Israel zu seinem auserwählten Volk gemacht, einfach als Vorbild für die anderen Völker. Am Volk Israel hat er dann die 10 Gebote gegeben und auch noch weitere 600 Gesetze. Und damit hat er das friedliche Zusammenleben unter den Menschen regeln wollen. Wenn die Israeliten das ganze Gesetz eingehalten hätten, hätten sie untereinander und auch mit Gott können im Frieden leben. Aber den Israeliten ist es nicht gelungen, das Gesetz einzuhalten. Das Böse hat Überhand genommen und sie haben sich von Gott abgewendet. Aber Gott hat noch einen anderen Weg parat gehabt. Er hat versprochen, dass er ins Innere vom Menschen eingreifen und ihm ein neues Herz geben will. Durch den Prophet Hesekiel hat er verkünden lassen, im Hesekiel 36, 26 und 27, und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Es lohnt sich, der Vers, die Heinammer ganz genau durchzulesen und zu studieren. Gott hat seinen Sohn Jesus Christus als Messias zu uns auf die Erde geschickt. Und Jesus Christus ist eigentlich genau das geworden, was Adam hätte sollen sein, nämlich das perfekte Ebenbild von Gott. Indem Gott sämtliche Sünden und die ganze Schuld von allen Menschen auf seinen Sohn gelegt hat und Jesus dafür gestorben ist, hat Gott uns Menschen seinen Frieden angeboten. Jeder Mensch, der glaubt, dass die Sündenvergebung durch Jesus auch ihm gilt, wird gerettet und kommt ins ewige Leben bei Gott im Himmel. Und in dem Moment, wo wir uns für Jesus entscheiden, werden wir ein Kind von Gott. Und gleichzeitig kommen wir mit dem Heiligen Geist über. Und der Heilige Geist verwandelt, wenn wir das zulassen, unser Herz, so wie es der Hesekiel an dieser Stelle angekündigt hat. Unser menschliche, bösartige Herz aus Stein wird ersetzt durch ein Herz aus Fleisch. Das ist ein Herz, das lebt und wo fähig ist, dass wir je länger, je mehr so leben können, wie es Gott gefällt. Das ist die innere Verwandlung. Das sind die Voraussetzungen, dass Gott an uns arbeiten kann. Und dass wir seinem Ebenbild immer näher kommen, je länger dass wir im Glauben sind. Und ich bin sicher, Gott freut sich riesig über jeden kleinen Glaubensschritt, den alle von uns machen. Die Zeit, bis Jesus wiederkommt, die 2000 Jahre, die vergangen sind, die Zeit ist für uns ganz eine kostbare, geschenkte Zeit. Die Zeit sollen wir dazu nutzen, dass wir uns von Gott verändern lassen. Unsere ganze Art sollte immer mehr ins Bild von Jesus verwandelt werden. Genau um das geht es beim Warten und Wachen, bis Jesus wiederkommt. Ich habe es schon erwähnt, alle die Athleten, die sich für die Olympiade qualifiziert haben, die bereiten sich dann in einem Intensivprogramm auf die Olympischen Spiele vor. Und sie geben alles und verzichten auf vieles, dass ihren Traum von einer Olympiamedaille möglichst in Erfüllung geht. An den Olympischen Spielen von Peking 2008 ist eine Schweizer Siebenkämpferin auch dabei gewesen. Und es ist einfach nicht auf ihre Leistung gekommen. Ich weiss nicht, ob ihre Vorbereitung nicht ganz ideal gelaufen ist oder ob es an der inneren Einstellung gelegen ist. Jedenfalls hat sie die Erwartungen nicht erfüllt und ist nur gerade 30. geworden. Das kann ja vorkommen. Aber statt dass sie zerknirscht war und bedauert hat, hat sie gesagt, die Hauptsache sei doch, dass sie da dabei sein konnte. Und jetzt will sie einfach noch die anderen, die restlichen Tage an der Olympiade geniessen. Diese Aussage hat in den Medien einen Sturm von der Entrüstung ausgelöst. Man hat kein Verständnis gehabt für die Einstellung. Dass jemand versagt und das dann so leichtfertig auf die Seite stellen kann, das ist gar nicht gut angekommen. Und ich kann das verstehen. Also erstens mal hat der Leichtathletikverband sehr viel Geld ausgegeben für die Athletin. Und zweitens haben ihre Trainer und Betreuer Zeit und Energie in sie investiert. Und darum haben sie von ihr eine andere innere Einstellung erwartet. Gott hat in die Menschheit auch alles investiert. Seit ein paar tausend Jahren kämpft Gott darum, für sich ein Volk zu gewinnen, das ihn als Gott und als Schöpfer verehrt. Er ist immer wieder an Grenzen seiner Geduld gekommen, aber hat nie aufgegeben. Gott hat an seinem Rettungsplan festgehalten. Gott hat sogar sein Liebste hergegeben, seinen eigenen Sohn, und war bereit, ihn zu opfern für die Schuld der Menschheit. Das war der einzig gangbare Weg, um die Menschheit vor dem ewigen Verderben zu retten. Aus all diesen Geretteten und aus all Generationen heraus baut sich Gott jetzt seine Gemeinde auf. Und im Petrusbrief, Kapitel 1. Petrus 2, Vers 9a, steht: Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört. Die Gemeinde von Gott wird da als ein auserwähltes heiliges Volk bezeichnet. Und zwar ein Volk, das allein Gott gehöre. Heilig heisst in dem Zusammenhang ausgerettet, abgesondert. Man kann es auch übersetzen mit von Gott beschlagnahmt. Das bedeutet, ich gehöre nicht meiner Arbeit. Ich gehöre nicht meinem Chef. Ich gehöre nicht den Erwartungen von meinen Mitmenschen. Ich gehöre nicht einmal mir selber. Ich gehöre allein Gott. Schließlich hat Gott genug in mich investiert. Nämlich alles. Er hat die Rechnung gezahlt, dass ich von meinen Sünden befreit werden konnte und dass ich jetzt ein Kind von Gott sein kann. Und wenn ich das Eigentum von Gott bin, dann ist das auf eine Art befreiend, aber es hat auch etwas Verpflichtendes dabei. Wenn ich Gott höre, dann ist es doch eigentlich logisch, dass ich Gott frage, was er von mir erwartet, was er mit mir im Sinn hat, wo ich mich soll für ihn investieren, wo er will an mir arbeiten und mich verändern, auf welche Art und Weise, dass ich für ihn soll können Frucht bringen. Wenn Gott so viel, nämlich alles, in mich investiert hat, dann ist es doch eigentlich ganz eine naheliegende und natürliche Antwort, wenn ich mein Leben ganz auf Gott ausrichten. Was Gott mir bedeutet, oder was Gott mir bietet, ist ja viel, viel mehr als alles, was mir die Welt kann bieten. In Gott habe ich das ewige Leben. Er gibt mir das ewige Leben durch seinen Sohn. Und da ist es eigentlich logisch, dass ich meine Prioritäten in meinem Leben ganz auf ihn ausrichte. Warten und wachen heisst darum, die Nähe zu Jesus pflegen, dass ich mich unter seinem Einfluss immer mehr positiv verändere. Warten und wachen heisst, dass ich so eine nähe Beziehung zu Jesus überkomme, dass ich spüre, wenn er mich zu einem Einsatz ruft. Dass ich spüre, wenn mein Dienst in der Gemeinde oder am Mitmensch gefragt ist. Warten und wachen heisst, dass wir uns in unserem Land mit den unbegrenzten Möglichkeiten nicht in diesen Lustbarkeiten verlieren, sondern dass Jesus der Mittelpunkt von unserem Leben sein darf. Ich will mich freuen auf die Begegnung mit Jesus, wenn er dann kommt. Und wenn ich mich einmal bekehrt habe, aber nachher, nach der Bekehrung, eigentlich immer wieder eigene Weg gegangen bin, aus dem Weg gegangen bin, dann schaue ich doch mit gemischten Gefühlen auf das grosse Ereignis an, dass er wiederkommt. Hingegen kann ich mich auf die Begegnung mit Jesus riesig freuen, wenn ich ganz eine enge Beziehung mit ihm pflegen kann und wenn ich weiss, dass ich mir mindestens Mühe gegeben habe, seine Erwartungen einigermaßen zu erfüllen. Das Gleichnis in unserem Predigtext erzählt uns, wie die Diener auf ihren Hausherr gewartet und gewacht haben. Sie sind jederzeit bereit gewesen, ihrem Herrn zu dienen, sobald er die Heim ankommt. Und ganz unverhofft ist der Herr vor der Tür gestanden und hat seine Diener 100% bereit zum Dienst angetroffen. Und jetzt kommt die grosse Überraschung. Im Vers 37, mal überliest das schnell einmal, aber im Vers 37 steht: Glücklich zu preisen sind die Diener, die der Herr wach und bereit findet, wenn er kommt. Ich sage euch, er wird sich einen Schurz umbinden und sie zu Tisch bitten und er selbst wird sie bedienen. Jetzt hat doch der Hausherr, sobald er zuhause angekommen ist, der mal hinterkrempelt, hat seinen Diener gesagt, sie sollen am Tisch sitzen und er hat sie bedient. Das ist eine verkehrte Welt. Der Herr dient seinen Diener. Das sind unsere Zukunftsaussichten, wenn wir bewusst auf Jesus warten und wachen, bis er wiederkommt. Jesus freut sich darüber, wenn wir unser ganzes Leben auf ihn ausrichten, uns von ihm verändern lassen und wenn wir für ihn unterwegs sind und uns für ihn einsetzen. Er freut sich so sehr, dass er uns dient. Das ist unglaublich. Ich habe keine konkreten Vorstellungen, wie das dann genau aussieht, wenn Jesus uns dann dient. Aber es ist garantiert etwas, was sich jeder von uns noch wünschen kann. Amen. Ich bete. Herr Jesus Christus, wir leben schon in einer eigentlich eigenartigen Zeit. Es läuft so viel auf unserer Welt und so viel wird uns vom Wesentlichen abbringen. Und über allem und hinter allem steht die Zusage, dass du irgendwann einmal zurückkommst. Dass du deine Kinder kommst abholen. Und das ist ein Ereignis, das immer wieder zugedeckt wird von all den Möglichkeiten, die wir in unserem Leben haben, was wir auch noch unternehmen könnten, was wir umstudieren könnten. Eigentlich sollte der Gedanke an deine Wiederkunft unser Leben prägen. Und hilf uns doch, dass uns das immer wieder in den Sinn kommt. Und dass das tief in unsere Herzen einfährt, dass der Tag näher kommt. Und dann hilf uns doch, dass wir darauf kommen, wie das Leben aussehen soll, was du eigentlich von uns erwartest. Dass wir diese Fragen stellen und ich bitte dich, dass du uns ganz konkrete Antworten gibst. Hilf uns, dass wir die kostbare, geschenkte Zeit, die wir jetzt noch haben, bis zu deiner Wiederkunft, dass wir die auch nutzen. Ganz in deinem Sinn und zu deiner Verherrlichung. Danke, dass wir da nicht allein sind, dass du uns da selbstverständlich begleitest und hilfst. Amen.